Herzlich willkommen, liebe Mitglieder, liebe Freunde, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie im Lyrikkabinett und ich freue mich sehr, dass wir heute unsere Reihe der Zwiesprachen mit einer Rede von Nico Bleutke fortsetzen können. Herzlich willkommen, lieber Nico Bleutke, zum wiederholten Mal hier im Lyrikkabinett. Zuletzt sprachen in dieser Reihe Arne Rautenberg über Richard Brautigan und Monika Rink über Fernando Pessoa. Wir sind einem zen-bewegten, schwer trinkenden amerikanischen Dichter begegnet und einem fantastisch sich vervielfältigenden poetischen Künder der Moderne aus Portugal. Heute spricht Nico Bleutke über Inga Christensen. Anders als Brautigan oder Pessoa das hätten können, hat Inga Christensen tatsächlich im Lyrikkabinett selbst gelesen. Sie hat bei Ursula Häusken, das darf man glaube ich verraten, zu Hause übernachtet auf dem Gästesofa und ihr Porträt von Isolde Ulbaum aufgenommen, das hängt da drüben im Gang. Also wer wäre nicht gern dabei gewesen, 1995, 1997 und im Jahr 2001? Wer ist dabei gewesen? Ja, der eine oder andere, die eine oder andere, aber so viele sind es nicht. Die meisten von uns haben das verpasst. Anfang 2009 ist sie gestorben. Und wenige Wochen später, im Mai 2009, hielt Heinrich Detering seine Münchner Rede zur Poesie über das Zählen der Silben in der Dichtung und führte beispielhaft Christensens Alphabet an. Für ihn eines der großen Weltgedichte der Moderne, das dem Leser die Dinge erwecke und das Erleben der Welt zurückgewonnen habe. Ilma Rakusa ergänzte dann in ihrer Münchner Rede im Lyrikkabinett 2016 mit dem Titel Listenlitaneien Loops, dass es sich um eine einzigartige poetische Schöpfungsgeschichte handele. Inga Christensens Alphabet hat, um es hier abzukürzen und Nico Bleutke ganz das Feld zu überlassen, die Dichterinnen und Dichter inspiriert und immer wieder zur Produktivität herausgefordert und tut das weiterhin. Dass sie also heute hier ihre eigene, ihr allein gewidmete Rede bekommt, freut uns vor dem Hintergrund dieser kleinen Tradition, die sie mit dem Haus verbindet, sehr. Die Zwiesprachen, diese Reihe, sollen von Entdeckungen der jeweiligen Rednerinnen und Redner künden, von prägenden Leseerlebnissen, im besten Fall auch von einem Lesevergnügen, von einer besonderen Beziehung, die womöglich im eigenen Werk Spuren hinterlässt. Alle bisherigen Reden der Reihe haben von überraschenden, folgenreichen Begegnungen über Sprachen und Zeiten hinweg berichtet, die zum Fortschreiben, Anknüpfen, aber auch zum Widerspruch reizten. Es geht also um einen Dialog von deutschsprachigen Gegenwartslyrikerinnen und Lyrikern mit der internationalen Tradition. Und mit dieser Tradition, besser mit vielen Traditionen in der Dichtung, kennt Nico Bleutke sich gut aus. Und zwar als Lyriker und als Kritiker. Er ist, und er versteht sich selbst in erster Linie als Lyriker und dann als Kritiker, das sollte man gleich zu Beginn festhalten. Aber dass es Verbindungen zwischen beiden gibt, dem Lyriker und dem Kritiker, ist sicher auch nicht zu leugnen, denn beide sind zuerst Leser. Im Verlag C.H. Beck sind von Nico Bleutke 4 Gedichtbände erschienen. Klare Konturen 2006, Fallstreifen 2008, Verdecktes Gelände 2013 und Nachts leuchten die Schiffe 2017. Wer also diese Bände einmal nebeneinander hält, der wird zuerst sehen, dass sie alle ganz ähnlich gestaltet sind, rein äußerlich, sodass man sich sicher sein kann, dass auch im Verlag das Gespür besteht, dass hier ein zusammenhängendes Werk wächst, das sich von Band zu Band entfaltet. Dass in charakteristischer Weise ein Ton, eine eigene Sprache, eine Schreibweise, eine eigene Perspektive fortgeschrieben wird, der in der deutschen Gegenwartslyrik ganz unverkennbar ist. Man hat Nico Bleutke sehr früh aufgrund dieser Unverwechselbarkeit im Ton, im Stil als einen Individualisten bezeichnet. Und das ist, glaube ich, richtig. Er gilt, und das ist dann schon wieder fast sprichwörtlich geworden, als ein Dichter der Wahrnehmung. Entschuldigung, in dessen Gedichten kein auftrumpfendes Subjekt auftritt, das laut Ich sagt, also keine leicht zu identifizierende, zu beschreibende Wahrnehmungsinstanz. Vielmehr komponiert er in seinen Gedichten aus unzähligen Wahrnehmungsdetails große sprachliche Klangkörper voller Motivwiederholungen und Variationen, die sehr suggestiv sind. Gedichte, die den Leser mitnehmen und ihn Bewegungen nachvollziehen lassen, Bewegungen des Blicks, aber auch Bewegungen, bei denen Aufnehmen, Beobachten und Erinnern zusammenfließen. Nico Bleutges Gedichte sind voller ungewöhnlicher Perspektiven, keine realistischen Perspektiven, eine Herausforderung für unsere Sinne. Woraus entstehen diese wunderbaren und nochmals einzigartigen Gedichte? Fragt man Nico Bleutge danach, zum Beispiel nach der Entstehung der Eingangszyklen von »Nachts leuchten die Schiffe«, also dem jüngsten Band, dann erfährt man von konkreten Orten, Orten der Kindheit oder der jüngeren Vergangenheit, von Mainz oder von Istanbul. Vor allem aber erfährt man, was er dort gemacht hat und wie. Er habe sich, Zitat, in die Bewegung der Schiffe versenkt, die eine meditative Langsamkeit hat. Man erfährt also, dass Nico Bleutge jemand ist, der geduldig schaut. Und wenn man die Gedichte liest, dann begreift man, dass er jemand ist, der geschaute Bewegungen in Sprachrhythmus umsetzen kann. Und der sie dann an den Leser weitergibt. Versenk dich in die Bewegung des Wassers, lautet der Anfang des Buches. Und das ist auch ein an den Leser gerichteter Imperativ. Nico Bleutge spricht, nochmals nach der Entstehung von Gedichten gefragt, auch von Erinnerungsschichten, Urerinnerungen oder sedimentierter Erfahrung, seine eigenen. Aber man ist geneigt zu denken, ohne dabei zu raunen, dass er dabei vielleicht einer viel allgemeineren menschlichen Erfahrung und Erinnerung auf die Spur kommt. Und schließlich, und das ist jetzt wieder das Thema der Zwiesprachen, steht vor dem Gedicht die Lektüre. Angesprochen auf die Hintergrundstimmen, die in seinen Gedichten mitsprechen, sagte Nico Bleutge in einem Interview, jetzt kommt ein längeres Zitat von dir, es sind Stimmen, die immer mitklingen, die konkret für diesen Text wichtig sind, weil sie sich als Splitter in der Lektüre abgespalten haben oder aus ihr entsprungen sind. Oft scheinen solche Hintergrundstimmen im Text für den Leser nicht auf. Ich weiß aber, dass sie mitschwingen und manchmal die Folie waren, gegen die ich geschrieben habe. Das gibt's ja auch, dass man sich an einem Kontrast abarbeitet. Ich weiß dann ex negativo, dass der Text eine Rolle gespielt hat, aber der Leser erkennt es nicht. Diese Hintergrundstimmen im Anhang zu benennen, hat ein bisschen altmodisch gesagt mit Redlichkeit zu tun, weil die Texte wichtig waren, um meine eigenen zu schreiben. Und es geht darum, ein Bezugsnetz herzustellen, um auch für mich zu sehen, welche Autoren und Stimmen immer wieder auftauchen. Zitat Ende. In den Anmerkungen taucht dann auch neben vielen anderen Inga Christensen auf. Und der Kritiker Nico Bleutge? Er ist ein glänzender und ein vielseitiger Kritiker, dessen Interesse sich nicht auf die Lyrik beschränkt und dessen Kritiken Sie sicherlich kennen, vor allen Dingen aus der Süddeutschen Zeitung, aber auch der Neuen Zürcher Zeitung, dem Tagesspiegel oder dem Deutschlandfunk. Dieser Kritiker ist dem Lyriker verwandt, denn er geht einen umgekehrten Weg. Und zwar genauso behutsam, voller Einfühlung und Sorgfalt. In seiner Dankesrede zum Alfred-Kerr-Preis für Literaturkritik sagte Nico Bleutge, jetzt kommt noch einmal ein längeres Zitat, mit seiner Sprache, seinem Tasten versucht er, der Kritiker, einige der sprachlichen Schichten für den Leser abzutragen, sie ihm fühl- und denkbar zu machen, das Glimmen vor Augen und Ohren zu führen, damit auch er, der Leser, in den Berg hineinschauen kann. Zugleich untersucht der Kritiker diesen Metaphernmoment natürlich, denkt darüber nach, wie glücklich die Verschmelzung der unterschiedlichen Sprachschichten im einzelnen Fall denn ist. Nicht als Kunstrichter, bewahre, aber als jemand, der beobachtet, wie Traditionen aufgenommen, weiter und umgeschrieben werden. Der Echos nachlauscht und sich ansieht, welches neue Werkzeug für den Bergbau die Gedichte entwickeln oder ob sie nur das alte Gezähe verwenden. Und der dann sorgsam abwägend zu einer Bewertung kommt und diese Bewegung durchsichtig macht. Zitat Ende. Sie merken, dass in viele einzelne Formulierungen hinein, dass sich das poetologische Sprechen, das Sprechen über eigene Gedichte, tatsächlich auch ein bisschen ähnelt diesem Sprechen über die Arbeit als Kritiker. Denn auch hier fällt das Wort Traditionen. Der Kritiker löst Bezüge auf, aus denen der Dichter ein Netz geknüpft hat. Der Kritiker trägt Schichten ab, die der Dichter aufgeschichtet hat. Aber wie sollte er das tun können, ohne Kenntnis eben der Traditionen? Zum Beispiel des grandiosen Weltgedichts der Inga Christensen. Wir freuen uns also, lieber Nico, auf deine Rede. Vielen Dank.